ARD Sounds.
Die schwarze Nacht. Feuer, Tanz und Hexensabbat. Der Mythos und Hexenkult gehört zum Harz wie seine tiefen Felsenschluchten und Wälder. Die Hexe ist Tourismusmagnet und Identifikationsfigur. Die Walpurgisnacht, eines der größten Volksfeste der Region. Denn dass sich Hexen auf dem Brocken versammeln, das weiß man nicht erst seit Goethe.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Du warst investigativ unterwegs.
Unter Hexen.
Unter Hexen. Die Frage ist, kann man da überhaupt unbeobachtet durch deren Gebiet gehen? Das ist noch eine andere Frage, aber würdest du sagen, der Harz ist die Heimat der Hexen hier in Deutschland?
Na, Heimat würde ich vielleicht nicht sagen, aber was ich sagen würde, sie lassen sich dort sehr gut gehen und haben sich dort sehr gut eingerichtet. Also als Urlauber, sage ich mal, kann man ihnen gar nicht entkommen, weil man ihnen in jedem Souvenirshop begegnet. Also den Hexen kann man nicht entkommen.
Mhm. Ja. Also sind da auch sehr willkommen, natürlich. Tourismus ist das eine, also, aber was ist für dich so der Ansatz gewesen, wo du gesagt hast, das ist jetzt aber auch geschichtlich spannend, auf den Harz und die Hexen zu gucken?
Na, das Thema hat schon ganz verschiedene Ebenen. Das ist natürlich von vornherein sehr reizvoll. Also es gibt ja diese mythologische Ebene, es gibt ja auch diese märchenhafte Ebene. Dann tatsächlich gibt es auch sehr private Gründe. Also ich verbinde damit wirklich viele Erinnerungen mit Wanderungen, mit Eisenbahnfahrten, mit Urlauben, mit meinen Eltern unterwegs sein dort. Wir haben ganz verschiedene Orte dort aufgesucht. Echt, wir kennen den Harz eigentlich wirklich ziemlich gut, vor allem den nördlichen Harz. Und das war ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, der mich dann halt dazu veranlasst hat, tiefer in die Geschichte reinzugehen. Das ist dann diese Hexenprozessproblematik, die Hexenverfolgung. Da dachte ich eigentlich zuerst, naja, da ist ja alles erzählt, das kennt man ja alles schon, da wissen ja alle Bescheid. Und merkte dann aber, sobald ich mich mit Leuten unterhalten habe, nee, das Wissen ist dann doch ein anderes als das, was ich so im Zuge meiner Recherchen erfragt habe. Und dachte, das macht dann doch Sinn, nochmal diese ganze Seite so anzugehen und ja, so ist dann auch das Feature entstanden.
Also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in die Vergangenheit, eine Spurensuche. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Hexen haben Pflichten. So steht es in Johann Heinrich Zedlers großem, vollständigen Universallexikon aller Wissenschaften und Künste aus dem 18. Jahrhundert. Gemäß ihres teuflischen Paktes müssen sie
mit andern ihresgleichen an gewissen Örtern zusammenkommen, allwo sie den Teufel anbeteten, tanzten und in Üppigkeit lebten. Die Zeit dieser großen Zusammenkunft ist mehrenteils Walpurgis. In Deutschland ist insonderheit der Blocksberg berühmt. Die Gelegenheit, mit welcher sie dahin kommen, sind Ofengabeln, Harken und Böcke. Doch tun auch hierbei sowohl alte als neue Besen vortreffliche Dienste.
Was Hexen und Unholde in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg so treiben, ist in dem Buch Blockesberges Verrichtung oder ausführlicher geografischer Bericht von den hohen, trefflich alt und berühmten Blockesberge nachzulesen. Das erscheint 1668 und stammt aus der Feder des in der Altmark geborenen Schriftstellers Johannes Praetorius. Angeblich soll das finstere Personal
tanzen, springen, mit Saufen auch die Zeit zubringen, mit bösen Geistern Unzucht treiben, wie solches oft die Gelehrten schreiben. Wenn aber kommt der Hahnengeschrei, so fahren sie wieder heim ohne Scheu.
Heute wird mit dem Blockesberg allgemein der Brocken gleichgesetzt, was durchaus nicht immer so gewesen ist. Der Brocken ist auch nicht der einzige Ort, an dem sich Hexen amüsiert haben sollen. Wie sonst käme der berühmte Hexentanzplatz im Tale zu seinem Namen? Die Hexen sind
hier zum Hexentanzplatz gekommen, haben hier getanzt und sind in der Walpurgisnacht, also eine Nacht vom 30. April zum 1. Mai, zum Brocken geflogen und haben sich dann dort mit Urian, dem Oberteufel, getroffen.
Erläutert Harald Watzek, Diplom-Ingenieur für Ökonomie und zweiter Vorsitzender des Harz-Club-Zweigvereins Thale. Und erklärt den gesamten Harz zur Heimstatt für Hexen.
Wenn man durch die Dörfer fährt zur Walpurgisnacht, da sieht man, viele Häuser sind mit Hexen geschmückt. Sitzen Hexen auf den Zäunen oder auf den Dächern. Das ist so ein alter Volksbrauch. Hexen und Harz, das gehört irgendwie zusammen.
Statt mit dem Besen steuern viele Besucher und Besucherinnen den Hexentanzplatz mit Hilfe der Seilbahn an. Bei heftigem Wind, möglicherweise auch bei böser Zauberei, funktioniert das freilich nicht. 454 Meter über dem Meeresspiegel empfangen ein sehr touristisches Hexendorf, ein ziemlich großer Parkplatz, ein Tierpark, das Bergtheater und die Walpurgishalle die Gäste. Außerdem kann man eine Bronzegruppe betrachten, zu der der Teufel, ein Homunculus und die Hexe Watelinde gehören, die der Sage nach Jungfrauen zu ihresgleichen machen konnte, schlussendlich aber selbst zu Stein verwandelt wurde. Unbedingt lohnenswert der Blick in das Bodetal und auf die Rosstrappe.
Ja, wir sehen in diesen alpinen Teil des Bodetals, und wenn wir vom Bodetal sprechen, meinen wir die Strecke zwischen Thale und Treseburg. Den Wanderern empfehle ich immer, von Treseburg auszulaufen, weil es da von einem normalen Mittelgebirgstal in diesen alpinen Teil hineingeht. Das schönste Teil kommt sozusagen zum Schluss. Und der Goethe hat diese Gegend hier mit folgenden sehr schönen Sätzen beschrieben. Er hat gesagt, der Harz ist ein Gebirge mit grausigen Felsmassen und fürchterlichen Schlünden. Und das Bodetal bei Thale ist das gewaltigste Felsental Deutschlands nördlich der Alpen.
Zwischen dem Hexendorf und der Walpurgishalle liegt ein kleiner Spaziergang.
Der Bau, das ist so eine Mischung aus germanischem Blockhausstil, Jugendstil, hat sich ein Berliner Architekt, Bernhard Sehring, ausgedacht. Ist sehr gelungen, meiner Meinung nach, passt sehr gut hierher. Und ja, ist 1901 gebaut worden. Und wenn man hier sich die Fassade ansieht, sieht man oben den Wotan, den einäugigen Götterkönig. Der hat nur ein Auge, weil das andere Auge beim Trunk aus dem Brunnen der Weisheit verloren hat. Er konnte in die Zukunft sehen, aber musste dafür ein Auge hergeben. Ja. Und die Schriftzüge der Walpurgishalle sind auch so ein kleines bisschen der Runenschrift nachempfunden.
In der Walpurgishalle hängen 5 große Gemälde. Gefertigt von dem Maler Hermann Hendrich, inspiriert von Johann Wolfgang Goethes Walpurgisnacht aus Faust 1.
Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quirlt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt, ein wahres Hexenelement.
Wir sind gerade aus der Walpurgishalle rausgekommen, haben die Bilder zu Walpurgisnacht auf uns einwirken lassen und haben Glück, dass wir jetzt bis zum Brocken sehen können. Das ist ja der Ort dieses ganzen Geschehens. Das passt alles sehr gut zusammen. Ja.
Hexen. Ein Thema, das in seiner Vielfalt auf viele Menschen eine große Anziehungskraft ausübt. Trotz des grauenhaften und ausgedehnten Kapitels der Hexenverfolgung.
Es hat sozusagen einen hohen Exotikfaktor, das Hexenthema. Und diese Exotik stellt sich natürlich für unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich dar. Also der ganze Hype von Zauberer- und Hexenliteratur und so hat dann etwas damit zu tun, dass es natürlich faszinierend ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die sozusagen mehr können als die anderen, die übernatürliche Kräfte haben. Und damit kann man natürlich literarisch viel machen, damit beflügelt man die Fantasie. Das ist sozusagen der jüngste Faszinationspunkt für viele.
Urteilt Gerd Schwerhoff, Seniorprofessor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Technischen Universität Dresden. Der Begriff Hexe wird am Anfang des 15. Jahrhunderts
zugeschrieben, angewandt auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, nämlich den Teufelsbündnerinnen und Teufelsbündnern. Das kann man ziemlich genau nachverfolgen. Das war so in der Westschweiz, in der Gegend des Genfersees, wo man diese Vorstellung entwickelte. Vielleicht geht sie auch noch ein paar Jahrzehnte früher zurück, aber Eigentlich sind wir da im späten Mittelalter, im Zeitalter der großen Ketzereien, die die Kirche verfolgte. Und im Grunde wurden diese Hexen und Hexer von der Kirche zunächst auch als so eine Art neue Ketzerei beschrieben und verfolgt. Nur eben keine Ketzer, die eine abweichende Variation des Christentums vertrat, sondern eben eine Ketzerei, die unter direktem Vorsitz des Teufels entstanden war. So eine antichristliche Sekte im Grunde genommen. Und die Zauberei war der Ausdruck dieses antichristlichen Tuns.
Natürlich, Zauberei. Die gibt es auch schon in der Antike und in früheren Jahrhunderten des Mittelalters.
Aber das Neue an den Hexern, im Gegensatz zu den Zauberinnen und wie man sie eben nannte regional, war eben die Verbindung mit dem Teufel, der explizite Teufelspakt, der dann die Ausübung von Zauberei ermöglichte. Und das kann man tatsächlich in dieser Zeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, in Mitteleuropa verorten, dass das entstanden ist. Und die Zeitgenossen haben es auch als eine neue Ketzerei tatsächlich wahrgenommen.
Im Zusammenhang mit den Hexenverfolgungen in Europa halten sich zwei Irrtümer hartnäckig. Es ist eben nicht das vermeintlich finstere Mittelalter, in dem die Hexenjagden ihren Höhepunkt erreichen. Das ist erst im 16., 17. Jahrhundert der Fall. Und es ist auch nicht die Kirche, die hier in erster Linie wütet.
Es war tatsächlich so, dass Hexenprozesse in der Regel von weltlichen Gerichten durchgeführt wurden nach dem Inquisitionsprinzip. Die kirchliche Inquisition war nicht vollkommen außen vor. Die war durchaus auch noch für Hexerei zuständig, wobei Heinrich Incitoris, der Autor des Hexenhammers, sehr viel Wert darauf legte, dass die weltliche Gerichtsbarkeit da vielleicht besser passen würde, weil die konnte nämlich die Todesstrafe verhängen, was die kirchliche Inquisition nicht so ohne weiteres konnte.
Peinlich befragt, also gefoltert und verurteilt werden, kann fast jeder.
Also nicht der Papst, vermutlich auch nicht der Bischof, aber ein Kleriker. Es gibt Gegenden, wo Kleriker verfolgt worden sind als Hexer. Es trifft Männer und Frauen, das ist klar. Es kann eben auch vereinzelt Adlige treffen, aber es kann durchaus auch reiche und wohlhabende Menschen in der städtischen oder ländlichen Oberschicht treffen. Es trifft aber genauso in bestimmten Konstellationen Außenseiter. Also ältere, alleinstehende Frauen, die so ein bisschen sozial auffällig sich verhalten haben, vielleicht ziemlich viel Alkohol alleine getrunken haben. Wenn man das quantifizieren würde, würde man sagen, das ist überdurchschnittlich oft, waren die betroffen.
bis 50.000 Menschen fallen den Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit europaweit zum Opfer. Die Kernregion der Prozesse bildet das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es trifft hauptsächlich Frauen. Sie machen 80% der Verfolgten aus und müssen für vermeintliche Schadenszauber aller Art mit ihrem Leben bezahlen. Warum? Das lässt sich etwa an dem berüchtigten Hexenhammer ablesen.
Da sie in allen Kräften, der Seele wie des Leibes, mangelhaft sind, es kein Wunder ist, wenn sie gegen die, mit denen sie wetteifern, mehr Schandtaten geschehen lassen.
Heißt es da? Oder weil?
Das Weib nur ein unvollkommenes Tier ist.
Der Hexenhammer war der Traktat, der ganz explizit, ausdrücklich und vehement die Meinung vertrat, dass Hexerei vor allen Dingen von Frauen verübt wurde. Das bündelt sozusagen die ganze frauenfeindliche Tradition der christlichen und heidnischen Antike und des Mittelalters und versucht dann mit Wucht diese These voranzubringen. Das traf sich sicherlich mit einer gewissen Frauenfeindlichkeit auch im Alltag, kann man sagen. So dass also ein Delikt, was man vor allem in seiner Fantasie konstruierte, sich dann sehr stark gegen Frauen richtete.
Auch laufen Frauen Gefahr, allein durch häusliche Aufgaben in Verdacht zu geraten. Einer Frau, die kocht, kann der Nachbar leicht nachsagen, sie operiere mit diabolischen Sekreten oder Giften. Überhaupt steht ja bei den Anschwärzungen, Unterstellungen, Anzeigen die Frage im Raum, ob da jemand wirklich glaubt, dass diese eine Hexe oder jene ein Hexer ist, oder ob das nur aus niederen Gründen behauptet wird.
Diese Frage, glauben die selber dran oder ist es sozusagen zynisches Kalkül, um andere Zwecke zu erreichen, ist eine Frage, die die Historiker und Historikerinnen auch nicht wirklich einhellig beantworten. Meine grundsätzliche Antwort darauf wäre, ich gehe davon aus, dass die meisten schon sehr überzeugt daran geglaubt haben und dass sie gerade deswegen ein gutes Gewissen hatten, wenn sie damit vielleicht doch eigene, sehr weltliche Ziele verbanden. Es war eigentlich eine Win-Win-Situation. Man konnte ein gottgefälliges Werk tun und trotzdem seine eigenen Interessen verfolgen.
Andererseits verweist Gerd Schwerhoff auf Kollegen, die gute Beispiele dafür hätten, dass es eben die Denunzianten gibt, die rein zynisch agierten.
Aber diese Einzelfälle mal beiseite genommen, ist, glaube ich, die Attraktion des Systems Hexenglauben gerade darin. Man konnte potenziell jede und jeden anklagen und damit sehr unterschiedliche Zwecke verfolgen, konfessionelle Gegner, Leute, die in der sozialen Gemeinschaft nicht funktionierten, Außenseiter, die zu arm waren, reiche Kauffrauen, denen man das missgönnte und war trotzdem davon überzeugt, dass das ja richtig war, was man tat. Also gerade diese ideologische Überhöhung von ganz niederen Instinkten ist eines der gefährlichen Dinge am Hexenglauben, aber auch der Dinge, warum es so gut funktioniert hat, glaube ich.
An welchen geheimen Orten sich diese vermeintlichen Hexen und Hexer treffen, das geben sie in sogenannten Geständnissen unter der Folter preis.
Auf Weggabelungen, in Scheunen, an bestimmten Bäumen, in der realen Verfolgungspraxis waren es ganz normale Örtlichkeiten innerhalb der Wirklichkeit der einfachen Bevölkerung. Man muss sich das auch so vorstellen, das Volk damals hatte seine Dorffeste, seine bestimmten Grenzen, seine Wege, seine besonderen Örtlichkeiten. Und da haben die dann diesen Spuk drauf projiziert. Auch diese Idee vom Hexensabbat, was als so ein orgastisches Fest dargestellt wird, letzten Endes findet man darin sehr viele Elemente von Volksfesten. Und dann muss man sich das halt so vorstellen, dass die Leute, die peinlich befragt wurden, die konnten ja nur das wiedergeben, was sie selber erfahren haben. Und dadurch wurde halt dieser Volksfestcharakter, was sie in ihrem Dorf erlebt haben, dahingehend transferiert zum Hexensabbat. Und deswegen findet man da Spielmänner, Tanz, Essen, Trinken, also im Grunde nichts Metaphysisches. Nur halt, dass der Teufel dazu kam und Orgien gefeiert hat. Aber letzten Endes muss man an dieser Realpraxis des einfachen Menschen festhalten.
Macht der Schriftsteller Christoph Eid klar. Er schreibt derzeit eine Doktorarbeit im Bereich der Hexenforschung Regionalgeschichte des Harzes an der Universität Magdeburg.
Die Verfolgung hat hier genauso stattgefunden. Männer wurden genauso verfolgt wie Frauen, Frauen natürlich mehr. Es gibt jetzt keine großartige historische Besonderheit, wo man sagen könnte, oh, der Harz sondert sich ab durch zu wenig oder zu viel Verfolgung.
Als zentraler Anlaufpunkt aller Hexen und Unholde wird der Brocken offenkundig noch nicht ausgemacht. Und er wird auch noch nicht als der Blocksberg auserkoren.
Blocksberg ist im Grunde nur eine mythologische Bergkategorie. Also sowas wie in der nordischen Mythologie, sowas wie Asgard, Midgard. Also das hat keinen realen geografischen Verortungspunkt. Also es gibt auch sehr viele Blocksberge, nicht nur hier in Sachsen-Anhalt. Da kann man weit gucken. Blocksberge gibt's. Wie Sand am Meer.
Es existiert zunächst ebenso wenig ein bestimmter Zeitpunkt im Jahr, an dem sich alle Hexen treffen. Das ist regional unterschiedlich. Mit dem Johannes Praetorius-Buch Blockesberges Verrichtung erscheint dann 1668 ein Buch, das das Hexenwesen im Harz und nicht nur dort entscheidend beeinflusst. Hier rückt der Brocken in den Fokus und es heißt dort:
Auf solchem aber sollen ebenmäßig der gemeinen Sage nach sich Teufelsgespenster und Hexen jährlich einmal in St. Walpurgis Nacht in großer Menge antreffen lassen.
Die Namensgeberin der Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai ist ausgerechnet eine Heilige, Walburga. Sie lebt im 8. Jahrhundert und lenkt als Äbtissin die Geschicke des Klosters Heidenheim. Es heißt von ihr, im Sterben liegende Menschen habe sie allein durch das Gebet retten können. Etwa 870 wird der 1. Mai für lange Zeit zu ihrem kirchlichen Gedenktag. Dass Heilige und Hexen hier indirekt zusammenkommen, Zufall. Gerne werden die Gepflogenheiten der Walpurgisnacht im Harz auf vorchristliche Frühlingsfeste oder heidnische Traditionen zurückgeführt, was freilich nicht belegbar ist.
Beispielsweise gab es auch wissenschaftliche oder gelehrten Ausarbeitungen, warum gerade der 30. April. Und da haben sie sich beispielsweise auf diese Frühlingsfeste bezogen. Der Autor hatte eine Absicht. In der Nationalromantik beispielsweise der Bezug auf vorchristliche Brauchtümer und hat halt dann gesagt, die Hexe war die weiße Frau, eigentlich war es ein Frühlingsfest, nur die katholische Kirche hat es in Zeiten der Hexenverfolgung kaputt gemacht und dämonisiert. Teilweise wurde auch erzählt, Yggdrasil, der Weltenbaum der Germanen oder der Nordmänner, der Wikinger, würde im Harz stehen und solche Sachen. Ja, da hat man sich halt diese Fragmente zusammengesucht, um halt für sich selber das, was man erzählen möchte, irgendwie nachvollziehbar begründen zu können.
Verlangst du dich nach einem Besenstiele? Ich wünsch dir mit den allerderbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele. Solange ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, genügt mir dieser Knotenstock.
Es ist schließlich Goethes Faust, der die diabolischen Ereignisse in der Walpurgisnacht und auf dem Brocken in die Welt trägt. Freilich nicht allein.
Also ich würde da von einem multifaktoriellen Wirkungsgefüge sprechen. Er war mit Sicherheit ein Katalysator, aber beispielsweise hat auch der Brockenwirt einiges zugetan. Also die Gaststätte oben auf dem Brocken, die gab es damals schon. Der hat zum Beispiel als Drehkreuz fungiert zwischen Heimat und Fremden. Also der hat dann auch Gesteine sich so ausgedacht mit Benennungen, also eine eigene Hexenkartografie entwickelt, um halt den Touristen was bieten zu können. Und das haben dann auch Wanderführer übernommen, die hier im Harz angefangen haben, ihre Touristen zu bewegen. Im historischen Gästebuch des Brockenwirts, da findet man auch Einträge von Studenten aus Göttingen oder Leipzig und auch Halle, die auch mit der Motivation da hochgestiegen sind, dass sie da Hexen treffen sozusagen.
Die Hexenvorstellungen im Harz haben sich im Laufe der Jahrhunderte grundlegend verändert. Im 16. und 17. Jahrhundert sind sie vor allem geprägt von vermeintlicher Schadenszauberei und Hexenverfolgung.
Dann hat man im 18. und 19. Jahrhundert die literarische Aufarbeitung, also die Rezeption im Grunde. Das heißt, da ging es dann darum, sowohl die Hexenprozesse aufzuarbeiten, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und dann wurde das Hexenbild freier, so dass sich im Grunde jeder dran bedienen konnte. Und jeder konnte dann die Hexe als Projektionsfläche für eigene Bedürfnisse oder Absichten nutzen. Und dann im 20. und 21. Jahrhundert geht dieser Trend weiter. Und hinzu kommt halt die Verstärkung der Touristisierung und Folklore.
Die Hexen im Harz. In der nächsten Walpurgisnacht werden sie wieder ihren großen Auftritt haben. Bei einer ganzen Reihe von Feiern wird eine Menge los sein. Von nah und fern werden sie eintreffen. Doch egal, ob die Hexen in den Walpurgisfeiern nicht viel mehr sehen als eine Art Halloween oder sich ein Gespür für die Tradition bewahrt haben, auf dem Besen wird wohl kaum einer einfliegen. Geschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Wo die böse Wattelinde tanzen geht, der Harz und seine Hexen. Tom, Wattelinde ist ja auch so ein toller Name.
Ja.
Ich hätte am liebsten noch viel mehr von diesen Hexen. Also was ist da übertragen? Was weiß man überhaupt von diesen Persönlichkeiten? Ne? Oder sind das immer irgendwelche Hexen? Aber wenn es schon Namen gibt wie Wattelinde?
Also man findet ja tausenderlei Bildmotive, sobald man sich also in den Harz begibt. Ich finde halt immer interessant, es gibt halt irgendwie zwei recht klassische Hexenbilder. Das eine ist also dieses Märchenhafte, dieses mit der Warze im Gesicht und genau, dann dieses alte Kräuterweib, was quasi durch die Gegend geht. So ein romantisches Bild. Und das andere ist halt eben die Hexe als Verführerin. Das heißt also, wo sie dann definitiv auch etwas jünger sein darf und natürlich
im Vollbewusstsein ihrer Erotik.
Ja, diese ausstrahlt und die Männer verführt, wobei ja nicht gesagt ist, ob sie nicht tatsächlich trotzdem wieder dieses alte Kräuterweiblein ist, nur dass sie eben in der Lage ist, die Sinne zu bezirzen oder sich so zu verkleiden oder so zu verzaubern, dass sie selbst dann anders aussieht. Das wäre ja wieder andere Dimension. Also von der Warte her kann man sicherlich unterschiedliche Hexenbilder finden.
Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was die da ja auch machen. Ne? Also ich meine, die feiern ausgelassen, wenn wir jetzt an die Walpurgisnacht denken, an den Hexensabbat. Ich meine, das klingt doch auch wie eine coole Party.
Ja, das ist ja auch im Grunde eine. Das hat ja auch der Herr Eid auch dankenswerterweise so fulminant erzählt. Das heißt also, du hast dort den Punkt, dass die quasi das, was sie halt wussten, was sie halt erfahren haben in ihren Feierstunden, quasi übertragen. Die haben also ihre Lebenswelt, so wie sie gefeiert haben, also sprich mit Musik, mit Tanz, mit
Saufen, nicht wahr? Springen, ja.
So eine Geschichten, die übertragen sie halt auf den Hexensabbat. Und das heißt natürlich, klar, da gibt es noch diesen Teufel, der noch eine Rolle übernimmt, aber ansonsten bist du also da bei einer ganz normalen Party, na gut, vielleicht nicht bei einer ganz normalen Party, aber doch zumindest, weil da gibt es dann noch diese ganze sexuelle Komponente und die ist natürlich dann definitiv auch verrucht bei diesen diabolischen Feierlichkeiten, ja.
Ja, es ist natürlich auch diese Ausgelassenheit. Also wir kommen da natürlich sofort gleich drauf, aber ich finde es immer so spannend, natürlich, warum sind Hexen, warum ist das auch so faszinierend, warum ist das auch so faszinierend auch für Frauen, weil es natürlich eine ganz andere Freiheit ist, die zugestanden wird, die viel mehr Macht eigentlich auch haben und wovor ja auch Männer Angst haben. Also sie haben ja auch Angst vor einer Hexe, weil sie natürlich Magie hat, weil sie eine Kraft hat, die sie nicht einschätzen können und beherrschen können so schnell. Ja. Und deshalb ist es natürlich, finde ich, immer spannend, wenn man auch die Beschreibungen, die alten Beschreibungen dieser Feste sieht, dann sind das wirklich, genau, das eine ist, wie natürlich auch damals gefeiert wurde, aber auch ohne in diesem Sinne diesen gesellschaftlichen oder auch religiösen Druck. Ja. Eine Frau hat eigentlich so und so zu sein. Ja. Und die Hexe ist da außen vor. Jetzt ist sie natürlich im Bunde mit dem Teufel, aber das kann ja dann jeder für sich entscheiden.
Naja, sagen wir mal so. Also man muss natürlich sehr genau schauen, wo man, in welchem Jahrhundert man davon spricht. Also,
wahrscheinlich.
Da ist ja die Hexe definitiv die Abweichung. Also sie ist ja, wenn du jetzt ins 16., 17. Jahrhundert zurückgehst, da ist die Hexe ja die Abweichung. Die kann zwar Dinge tun, die normale Frau normalerweise nicht tun darf, aber nur in dem Wissen, dass sie dann noch dafür sterben wird, weil sie wird ja schließlich gerichtlich zur Verantwortung gezogen für ihr teuflisches Tun. Und insofern gibt es ja durchaus Normen.
Ja, natürlich. Ich meine, zu den Hexenprozessen würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall auch noch. Klar, da ging es darum, auch eine Abschreckung zu schaffen. Ich war zu sagen, es ist halt ein Instrument, ein gesellschaftliches Instrument der Bestrafung, dass man halt nicht abweichen soll von der Norm, nicht wahr?
Ja, genau. Das sind ja immer so Bestrafungen, wo du halt merkst, die haben ja immer mehrere Motive. Zum einen muss man sich an den Täter rächen können. Diese Möglichkeit muss bestehen. Die zweite Variante muss sein, dass der abgeurteilt wird. Und die dritte ist eben, dass die Gesellschaft, so wie sie es erhalten bleibt, da ist ja der Verbrecher immer derjenige, der an der Norm rüttelt sozusagen. Und der muss quasi zurückbeordert werden ins Glied. Beziehungsweise er muss dafür sterben, dass er gegen die Regeln der Gesellschaft verstößt.
Das meinst du jetzt in der Auffassung der Gerichtsbarkeit in diesem 15., 16. Jahrhundert?
Genau.
Ja. Ja. Das sagst du natürlich eher, aber es hat natürlich meistens Frauen getroffen, als es um Hexen ging. Und das Problem ist ja auch, was ja immer schon war, wie wird es nachgewiesen? Ne? Und was gibt es wirklich für Beweise dafür? Und das fand ich übrigens auch nochmal spannend, was man neu gelernt hat in diesem Feature oder vielleicht, was ich auch so nochmal neu gesehen habe, weil natürlich denkt man zuerst an die katholische Kirche und die Inquisition.
Ja.
Und dass es dann doch Unterschiede gab. Ja. Und das hattest du ja auch schon in unserem Vorgespräch gesagt. Das war auch für dich was du nochmal neu gelernt hast.
Das stimmt. Also das war, was ich neu gelernt habe. Es gibt ja auch, ja, was gilt als Beweis in dieser Zeit vor dem Gericht? Was gilt als Beweis? Und da wird man eben vor allem auf das Geständnis zurückgreifen. Und jetzt spreche ich jetzt noch nicht mal von den Hexenprozessen. Das durfte auch in anderen Prozessen, wo es um vermeintlich kriminelle Dinge ging. Da durfte auch die Folter angewandt werden. Dann durfte allerdings, wenn jemand verdächtigt war, eine Hexe zu sein oder ein Hexer zu sein, das Maß der Folter sogar noch erhöht werden, weil das ja ein besonders harter Fall war um ein Geständnis herauszupressen. Und darum hat man eben dort noch mehr mit der Folter oder intensiver mit der Folter gearbeitet als bei anderen Prozessen, in denen das gemacht worden ist. Das fand ich also auch interessant. Das hätte ich gerne noch ein bisschen weiter ausgeführt, aber da war dann auch irgendwann
die Zeit
nicht mehr gegeben, weil da sind noch ein paar Faktoren, also auch zu welchen Effekten das führt, dass eben ganze Hexennester geschaffen wurden, weil ja quasi der eine dann den anderen beschuldigte, auch genau. Ein Hexer zu sein, der eine, die nächste beschuldigte, eine Hexe zu sein, sodass dann richtig so, ja, wie sagt man, Kettenprozesse entstanden, also riesige Hexenhaufen gefunden wurden und Hexennester, vermeintliche Hexennester, muss man ja immer sagen, gefunden wurden und verurteilt wurden. Ja.
Es ist natürlich auch interessant, immer zu gucken, also wer da eigentlich im Visier steht von so einer Gesellschaft, nicht wahr? Und wenn man dann, was ja auch einer deiner Interviewgeber sagt, also dass quasi ältere, alleinstehende Frauen, die so ein bisschen sozial auffällig sich verhalten haben, und das kann ja nur wirklich alles sein, wenn er danach sagt, vielleicht Alkohol alleine getrunken haben oder vielleicht auch was ganz anderes. Also deine bloße Existenz, und das natürlich jetzt aus feministischer Sicht im Patriarchat als Frau ohne Mann, wenn du älter bist, macht dich verdächtig. Und das ist ja schon verrückt. Und es wurden natürlich auch Männer beschuldigt, aber trotzdem ist es ja, wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt, das hat natürlich viel mehr proportional Frauen getroffen. Und ich glaube, es wurde auch eine Abschreckung gewünscht bei sowas. Und es kann, glaube ich, auch sein, das habe ich gelesen, dass Frauen damals vor Gericht schlechter dastanden, weil sie weniger Rechte hatten und auch härtere Strafen abbekommen haben. Aber das würde uns jetzt wahrscheinlich viel zu weit führen, Tom,
Es gibt auch, ich finde es halt nur wichtig, dass man halt sich vergegenwärtigt, dass es eben Männer und Frauen sind, und dass es eben viel mehr Frauen als Männer sind. Das ist eben wichtig.
Und auch, dass es halt quasi...
Na, das war weltlich.
Das
ist ein weltliches Prozessgeschehen. Die Kirche, wie gesagt, spielt eine Rolle. Die ist ja nach wie vor mit an Bord. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass die spanische Inquisition, die ja berühmt ist, schrecklich zu sein, also durch den Monty Python-Sketch, The Spanish Inquisition, dass ausgerechnet die also als Erste mit erkannt haben, ja, dass das alles gar nichts bringt mit diesen Hexenprozessen, sondern man müsste das ganz pragmatisch sehen und vielleicht dann nochmal davon ablassen. Also relativ bei Zeiten es erkannt haben, das finde ich dann schon besonders. Ich finde auch sehr interessant, wo sich diese Prozesse abspielen, dass die also vorrangig in Gebieten sind, am Heiligen Römischen Reich, dass die vor allem in kleinen Staaten sich abspielen. Also
ja,
dort,
das fand ich auch interessant.
Wo die Facharbeiter einfach fehlen. Während so in diesen anonymen, sage ich mal, oder in diesen größeren Ländereien die Hexenprozesse nicht so vertreten sind, weil einfach bessere Leute arbeiten. Das fand ich halt auch sehr interessant. Ja, dass es also sich wirklich tatsächlich eher in kleinen Staaten abspielt.
Sehr, sehr spannend. Wie das heutzutage alles aufgebaut ist, touristisch, muss ich wieder an die Souvenirs denken von den Hexen.
Ja. Zum Beispiel, wenn du in das Hexendorf gehst, da hast du zum Beispiel mehrere Souvenirläden, wo du dir was kaufen kannst. Ansichtskarten, Magnete,
alles.
Irgendwelche
Pins, Stocknägel.
Es ist durchaus reizvoll, da reinzugehen. Gibt es natürlich immer noch so ein paar Möglichkeiten auch für Imbiss und sich zu amüsieren. Das gibt es natürlich auch. Ich habe mir auch zwei so eine Hexendinger mitgebracht, natürlich jetzt.
Ist die auch
Hexenmagnete.
Grün?
Nee, die sind, ach du, die Farbe weiß ich gar nicht.
Manche Hexen werden ja so mit grüner Haut auch dargestellt, was
einmal war es, das ist auch ein Gag mehr. Also, aber ich habe den Gag leider nicht mehr im Kopf. Das ist ein Scherz, der da drauf steht. Aber ich habe es vergessen.
Aber einfach touristisch ist das heute, dieses Hexensujet natürlich unglaublich toll, schon ja sehr professionalisiert und überall im Harz mit verankert. Das ist Identifikationsfigur natürlich, aber auch Tourismusattraktion. Klar, dass das aber auch eine Tradition hat.
Ja, also definitiv soll es auch Souvenirs gegeben haben, schon in den 20er, 30er Jahren von dieser Brockenhexe. Klar, also der Tourismus hat eine lange Tradition. Ich meine, Heinrich Heine zog ja damals schon auf den Brocken und wollte ihn unbedingt sehen. Insofern könnte man eigentlich schon sagen, ja, Tourismus schon ein sehr, sehr lange Thema. Aber vielleicht wäre das ein bisschen weit gegriffen. Aber was definitiv eine Rolle spielt, das ist die Eisenbahn. Also als man anfing, mit der Eisenbahn hier die Gegend zu erschließen, das hat was bewirkt, weil die wirklich Leute rangeholt haben, Feiern mit organisiert haben, Walpurgisfeiern mit Hilfe der Eisenbahn. Da gab es schon sehr viele Entscheidungen, die schon darauf orientiert haben, hier eben den Harz touristisch wachsen zu lassen.
Ja, und einfach, dass es natürlich auch anzieht. Also es zieht die Leute auch dahin. Und ich finde, auch wenn man vor Ort ist, das ist ja das, was auch Goethe mit und auch die anderen mit beschrieben haben, einfach diese Felsenschluchten, diese Strukturen des Harzes da. Ich meine, das ist natürlich auch alles eine Aura. Es macht ja auch Spaß. Richtig. Man glaubt ja auch irgendwie.
Also ich liebe zum Beispiel dieses Bodetal. Das fand ich ganz toll. Das habe ich jetzt auch mehrfach durchlaufen. Letztes Mal ist schon eine ganze Weile her, da war es dann mit meinem Jungen. Da gibt es halt wirklich tolle Ziele da im Harz. Ja.
Ja, und ich finde generell, man darf ja einfach nie vergessen, also Hexen, das fasziniert durch die Jahrhunderte weg, vielleicht auch durch die Jahrtausende.
Ja, genau. Und es hält ja bis heute an. Das finde ich ja das Faszinierende. Also die Gesellschaft kann ja noch so rational sein oder so verwissenschaftlicht sein. Der reizt halt einfach an. Das sind halt wirklich Gegenentwürfe zu dem, was wir sonst so erleben. Also das sind halt eben keine Regelwesen, sondern sie haben so Macht, Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Sie können Regeln umgehen, ohne dass man sie dafür bestrafen müsste. Sie können Normen in Frage stellen. Sie haben also ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten. Was glaubst du denn, woran das liegt?
Ja, ich sehe es genauso wie du. Das ist natürlich immer das Faszinierende, das Tolle. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend zu gucken, je nachdem, welche, sag ich mal, Kontexte oder Geschichten oder Fiktion das ist, Hexen ganz verschiedene Arten der Macht haben.
Ja.
Also das ist ja auch selbst, wenn man in die Popkultur guckt, ja, da gibt's so manche Regeln, Hexen können vielleicht das nicht verändern oder das nicht machen und in anderen Filmen ist es dann plötzlich nur ein Trank, ein Kräutertrank. Also das Machtspektrum ist auch komplett unterschiedlich bei Hexen. Natürlich Lieblingshexe bei mir war natürlich auch Bibi Blocksberg, ne? Wie toll. Also klar, die kann fliegen, die hat das, die Mutter kann Hexen, alle Frauen können Hexen, der Vater kann es halt nicht, der hat halt extra mal nichts zu sagen und
das
ist halt quasi genau, ja genau, wir haben Harry Potter, auch wieder ganz andere Art von Magie, die auch haben und das ist komplett eine Parallelwelt. Es ist natürlich toll und ich finde auch, für mich ist immer natürlich auch ein feministisches Element damit drin, natürlich, weil halt die Frau diese Macht hat und sich über dem hinwegsetzen kann und im selben Moment aber, und das finde ich spannend, ist auch zu sehen, dass ich glaube, da kann man mir auch gerne widersprechen, das ist jetzt nur so eine Idee, ich habe das Gefühl, wir haben in unserer Popkultur im 20. Jahrhundert viel mehr von, ich sage jetzt mal, netten Hexen als bösen Hexen. Also Hexen sind nicht mehr dieses Abschreckende, das sind dann wieder andere, das sind vielleicht dann so Werwölfe oder Vampire oder weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal so weit gehen, oder Dämonen, aber eigentlich sind doch unsere Hexen ganz nett.
Sogar Identifikationsfiguren, würde ich ja so sagen.
Also
ich meine, okay, Harry Potter ist ein Zauberer, aber der ist für viele halt ein Identifikationsmuster.
Voll.
Da hast du den popkulturellen Bereich, da hast du den künstlerischen Bereich.
Und man darf ja nie vergessen, dass es auch heutzutage noch Hexen gibt. Also es gibt ja Menschen, die sich auch als Hexen verstehen und es gibt verschiedene Bereiche, aber zum Beispiel in San Francisco gibt es auch eine sehr aktive Hexenszene.
Ja. Was machen die so?
Die haben Rituale, die treffen sich, Zaubertränke, Kristalle, all das spielt da auch mit rein. Gibt es richtige Läden, wenn man in San Francisco unterwegs ist. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch, das heißt Die Hexen von Hollywood, wo das in L.A. ist. Aber da bin ich jetzt nicht ganz zitierfähig. Also auf jeden Fall auch spannend, dass es etwas ist, das man auch nicht wegbekommt. Und wie du sagst, ja, es hat natürlich mit unserer rationalen Welt zu tun. Es hat etwas mit der Art, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, zu tun. Und ich glaube, es fasziniert durchweg. Und man kann da wirklich auch wissenschaftlich viel analysieren. Ja. Genau. Und man kann in den Harz fahren und auch da Hexen erleben. Man muss nur vor die Haustür treten. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so ein bisschen über diese Art reden. Ich denke, gerade erst hatten wir den Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zur Schamanin von Bad Dürrenberg. Dann hatten wir auch noch, als die Deutschen noch an Wotan glaubten. Also da gibt es ein paar Sachen, die man nachhören kann. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auch in ARD Sounds. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Hinweise haben, vielleicht auch zu Hexen, zur Walpurgisnacht, zum Brocken, zum Harz, dann schreiben Sie uns an
weltgeschichte@mdr.de. Bitte.
Und bitte. Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Hex, Hex.